Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stommis. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kean Gaffrey.
Moin, moin, liebe Stammis. Auch heute sind wir wieder für euch da.
Genau so ist es. Wir haben ja gestern schon über Ralf Rangnick gesprochen. Da kam jetzt raus, ja, es gab wohl Gespräche mit dem FC Bayern.
Das hat er selbst bestätigt sogar.
Ja, genau. Also so ganz weit weg ist das alles nicht. Und wir haben nachgefragt bei euch, ne? Wie sieht's aus? Ralf Rangnick, ist es der richtige Mann für den FC Bayern oder nicht? Ich sag mal so, die Meinung ist relativ eindeutig. Wir hören jetzt mal rein.
Ich bin gespannt.
Ich persönlich glaube, dass Ralf Rangnick nicht zum FC Bayern passt als Trainer, da sein gesamter fußballerischer Ansatz ganz, ganz stark in Richtung hohes Pressen, extremes Anlaufen und so weiter geht. Halt dieser typische RB-Fußball, und den sehe ich halt im Kader des FC Bayern nur bei einigen Spielern. Also man müsste erstmal den Kader umstrukturieren und hat dazu einfach als FC Bayern in der Bundesliga super viele Spiele, wo Rangnicks Ansatz überhaupt nicht funktionieren würde, da die Gegner sehr tief stehen.
Ralf Rangnick als Bayern-Trainer wäre schon ein wirklicher Schlag für alle Bayern-Fans. Ralf Rangnick hat seit 2011 4 Vereine trainiert, wo er 2-mal Interimstrainer war, und jetzt soll er sogar mehr Mitspracherecht fordern. Und wenn der Vorstand von Bayern das wirklich durchwinkt, dann weiß ich nicht, warum man Thomas Tuchel im letzten Jahr, einem Trainer, der die Champions League gewonnen hat, nicht dieses Mitspracherecht gegeben hat.
Also Ralf Rangnick wäre aus meiner Sicht ein absoluter Offenbarungseid für den FC Bayern. Da blutet mir als Bayern-Fan das Herz. Der hat gerade mal einen DFB-Pokal auf der Hitliste. Und der ist auch schon über 10, 12 Jahre her.
Also erstmal, Ralf Rangnick ist ein absoluter Top-Trainer. Aber er ist der absolut falscheste Trainer überhaupt für den FC Bayern München. Denn erstens, er ist mittlerweile viel mehr Manager als Trainer und würde somit die Position von Christoph Freund im Grunde komplett in Frage stellen, weil er sich komplett um Transfers und den Aufbau der Mannschaft kümmern würde. Ja, und wozu dann noch Christoph Freund? Das würde nur Unruhe beim FC Bayern bringen. Und zweitens, der FC Bayern braucht dringend einen Trainer mit Strahlkraft, mit internationaler Strahlkraft, so wie ein Zinedine Zidane, so wie es früher ein Pep Guardiola war. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Sommer irgendeinen Top-Transfer an Land zieht, der dann bei der Vorstellungs-PK sagen wird, es war schon immer sein Traum gewesen, mal unter Ralf Rangnick zu trainieren.
Tja, Rangnick und die Bayern, das wäre aus meiner Sicht nicht nur aufgrund der nicht sportlichen Themen aus der Vergangenheit kein Perfect Match, sondern auch aufgrund der Spielanlage. Rangnicks Mannschaften kamen immer über intensives Pressing, über ballorientiertes Verschieben und insgesamt eher über die Arbeit gegen den Ball. Da glaube ich nicht, dass Bayern viele Spieler dafür hat oder viele Spieler, die sich in dieser Spielanlage wiederfinden, abgesehen vielleicht von Konrad Leimer.
Also je länger ich über diese Idee mit Rangnick nachdenke, umso mehr regt es mich auf. Erstens mal ist es eine Lose-Lose-Situation für beide, für den ÖFB und für Bayern München, weil Bayern München, zu denen passt Rangnick sowas von überhaupt nicht. Der einzige Grund, warum Bayern über Rangnick nachdenkt, ist, weil sie einfach im Top-Regal keinen kriegen. Und der ÖFB würde jemanden verlieren, der in den letzten Jahren das ganze System auf gleich gezogen hat. Nur Rangnick ist jemand, wie gesagt, der in allen Bereichen mitreden will. Und das bringt, glaube ich, beim Bayern jetzt auch keine Ruhe rein.
Huiuiuiui. Und bevor wir gleich was dazu sagen, erstmal feiere ich es, wie viele Rückmelder es dazu gab, wie viele eine Meinung haben. Das macht ja die Community auch aus. Deswegen macht es auch wieder Bock gerade.
Das ist nicht mal im Ansatz alles. Also wir haben so viele Nachrichten gekriegt, Wir konnten nicht mal fast alle einspielen. Was wirklich verrückt ist, wir haben bestimmt schon, 50, 60, 70 Mal die Stammis mit ins Boot geholt und gefragt. Noch nie war die Meinung so klar in eine Richtung wie in diesem Fall.
Und ich sag dir ehrlich, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ja, wir waren auch beide schon skeptisch in der gestrigen Episode, aber auch wir wollten uns ja jetzt nicht so wirklich darauf einlassen, hü oder hot. Ja. Das war jetzt sehr eindeutig.
Das war total eindeutig und ich habe da jetzt auch nichts weggelassen. Also ein, zwei, die gesagt haben, vielleicht, aber da wirklich, das ist es. Das ist die Meinung der Leute. Es kam öfter, deswegen habe ich es auch zweimal zum Beispiel drin gehabt, dass die Spielweise von Ralf Rangnick überhaupt nicht passt. Einige Stammis haben auch gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass die Bayern Rangnick, De Serbi, Alonso, das sind ja alles unterschiedliche Spielweisen. Also die müssen sich doch Gedanken darüber machen, wie der FC Bayern in Zukunft auftreten soll.
Ja, und vor allen Dingen ist ja auch dann wieder die große Systemfrage. Welche Spieler passen in welches System? Ne? Ja. Also Bayern ist dafür bekannt, dass sie die letzten Jahre, Jahrzehnte immer erfolgreich waren mit einem 4-2-3-1. So, fertig, aus. Ralf Rangnick lässt gerne spielen mit zwei Stürmern, 4-4-2 meistens. Das ist ja dann auch so eine Frage, wen hast du denn in diesem System mit drin, dieses hohe Anlaufen, passt das alles so zu Harry Kane? Ja, vielleicht, muss man mal schauen. Also, ich glaube aber generell, dass es noch gar nicht so weit ist, weil du hast es eingangs der Episode gesagt vor den Sprachnachrichten, Ralf Rangnick hat bestätigt, dass er kontaktiert wurde, aber jetzt auch gesagt, dass es da jetzt keine heißen Gespräche gab. Erstmal müssten die Bayern sagen, sie wollen mich, und dann muss ich erstmal überlegen, ob ich will. So hat er es gesagt.
Also, was ich bei den Bayern wirklich verrückt finde, ist, dass da alles rauskommt. Das ist schon mal das eine. Und ich will noch einmal auf diese Spielidee zurückgehen, ne? Ralf Rangnick spielt einen ganz anderen Fußball, wie es die Bayern in der Liga gewohnt sind. Du hast es gerade kurz angerissen. Und das ist, glaube ich, ein Ding, das habe ich hier schon ein paar Mal in anderem Zusammenhang gesagt, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Bei Schalke 04, wenn die im Sommer einen neuen Trainer haben, dann können die im Sommer 15 neue Spieler holen. Kriegen die schon irgendwie hin. Bayern kann das nicht machen. In der Kategorie Bayern München gibt es nicht 15 Spieler, die man neu dazu verpflichten kann. Das gibt es nicht. Und du musst deine eigenen Leute loswerden und so. Diesen Kaderumbruch, den es für Rangnick bräuchte, den kann der FC Bayern überhaupt nicht machen. Das ist unrealistisch.
Also der FC Bayern muss einen großen Kaderumbruch machen. Da sage ich schon, das sollte passieren.
Ja, aber die können doch nicht 10 neue Leute holen. Wie soll das denn passieren?
Na, das glaube ich auch nicht. Finanziell wird es schwer umsetzbar sein.
Ja, es gibt auch auf dieser Ebene, also nochmal, es gibt doch auf der absoluten europäischen Top-Ebene, Champions League Halbfinal, regelmäßig deutscher Meisterebene, gibt es doch nicht 10 Leute, die der FC Bayern dazu holen kann und auch noch bekommt im Sommer. Nie im Leben.
Gibt es schon, aber da streiten sich dann auch viele andere
Top-Top-Sommer. Genau, und auch bekommt, sage ich ja. Genau. Niemals im Leben. Wenn die auf 4 wichtigen Positionen was verändern, fände ich fast schon eine Sensation.
Das, was mich nach wie vor skeptisch zurücklässt, ist die Tatsache, dass Ralf Rangnick immer viel Macht wollte, egal bei welchem Verein er war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Bayern München sagt, so, ich mache jetzt wirklich nur Trainer.
Lass uns mal kurz überlegen. Hoeneß, Rummenigge, gar nicht mehr groß im Amt, aber wissen wir, schwebt über allem. Heiner, Dresen, Freund, Eberl und Rangnick? Ja, gute Nacht.
Du, das ist genauso viel Explosionsgefahr, wie ich sie auch in Dortmund sehe, mit den 4-5 Leuten, die da oben dann schalten und walten.
Nur mit dem Unterschied, dass Uli Hoeneß einen größeren Hammer hat.
Richtig, und ich sag's dir nochmal, der lachende Dritte, weil dort Einigkeit herrscht, ist Bayern 04 Leverkusen.
So, ja, möglicherweise, das werden wir uns anschauen, oder ein anderer Bundesligist, der sich gut aufstellt im Sommer, mal gucken. Aber das ist wirklich eine spannende Geschichte und Ralf Rangnick zum FC Bayern, irgendwie spricht alles dagegen, trotzdem wurde er ja angerufen, hat er ja selber gesagt. Also irgendeine Idee muss Max Eberl oder Freund oder wer auch immer auch haben.
Ja, und ich schätze auch, dass da nochmal ein zweiter und ein dritter Anruf kommen wird und dass die Gespräche da intensiver werden, auch wenn Ralf Rangnick noch so oft sagen kann, dass er sich erstmal auf die Europameisterschaft konzentriert. Die Bayern haben ambitioniert gesagt, sie wollen im April noch jemanden vorstellen.
Ja, hui.
Also,
wir haben heute den 25.
Guck, nächste Woche ist schon 1. Mai, da ist Feiertag.
Ja. Also, das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Du hast gerade Bayer Leverkusen angesprochen. Lass uns da mal kurz bleiben. Die haben einen Innenverteidiger ins Auge gefasst. Und zwar reden wir davon, Rafa Marin spielt momentan für Deportivo Alaves, gehört aber Real Madrid, ist ausgeliehen, hat auch eine ordentliche Saison gespielt, 29 Spiele gemacht, 21 Jahre alt, Innenverteidiger. Jetzt ist die große Frage, Kili, Real Madrid stellt sich da scheinbar sowas vor wie, entweder wir leihen ihn aus oder wir verkaufen ihn erstmal, wollen aber eine lukrative Rückkaufklausel haben. Bei Carvajal hat das für Real ja schon mal gut funktioniert.
Sehr gut funktioniert.
Genau, macht Leverkusen das mit und vertraut Real vielleicht den Spieler auch Xabi Alonso an, weil die wissen, die müssen später nochmal zusammenarbeiten.
Ja, ja, er bringt ihn nächstes Jahr wieder mit zurück. Genau. Dann. Obwohl man ja auch sagen muss, dass Leverkusen in der Innenverteidigung ja top besetzt ist und da wird auch nicht wahnsinnig viel passieren. Cosunu hat eine Ausstiegsklausel, wie wir alle schon mitbekommen haben, von 100 Millionen Euro. Die haben da noch Tapsoba rumlaufen, die haben da auch noch Jonathan Tah rumlaufen. Der Vertrag hat bis 2025, entweder er geht diesen Sommer oder nicht.
Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wäre vielleicht ein Bayern-Transfer. Das kann ich mir vorstellen. Jonathan Tah. Ja, das kann ich mir bei Bayern hat irgendwie eine Vakanz in der Innenverteidigung neben De Ligt momentan. Neuer Trainer, da weißt du eh nicht, auf wen die setzen. Aber keiner von den Innenverteidigern bei Bayern hat sich so krass als Leader herausgestellt, dass man sagt, der ist unersetzbar. Könnte ich mir vorstellen, dass man Tah damit ins Rennen schickt.
Den Gedanken finde ich spannend. Ich glaube, er selbst strebt eher, wenn er dann wechselt, überhaupt einen Wechsel ins Ausland an. Und ich glaube auch, mit Xabi Alonso als Trainer Champions League spielen bei noch einem Jahr Vertrag, vielleicht verlängert er auch.
Kann sein, aber auch der ist nicht mehr 20, müssen wir auch ehrlich sein.
Ja, und ne? Dann stellt sich sowieso die Frage, wenn er verlängert, brauchen sie dann halt so einen jungen Innenverteidiger, weil der braucht Spielzeit und die dann bei drei Top-Innenverteidigern, die ein eingespieltes Trio sind, zu bekommen, ist dann auch mit einem spanischen Landsmann wie Xabi Alonso ziemlich schwer.
Wobei man da auch fairerweise sagen muss, auch ein Stanisic hat seine Spielzeit bekommen, auch ein Hincapier hat seine Spielzeit bekommen, also der hat ja schon gut rotiert und die haben auch nächste Saison wieder drei Wettbewerbe.
Ja, das stimmt auch wieder, von dem her, klar, er würde schon seine Spiele bekommen, aber er würde halt nicht 29 Spiele auf La Liga-Niveau bekommen wahrscheinlich.
Kili, wir beide machen den kleinen Deckel drauf. Ich rufe jetzt Kai-Uwe an und wir sprechen über den HSV.
Alles klar, let's go.
Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten, ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und es gibt ja diese coole neue Wettart. Wir haben schon mal drüber gesprochen, die Spielerduelle. Da könnt ihr den einen Spieler der einen Mannschaft gegen einen Spieler der anderen Mannschaft antreten lassen. Ihr sagt, wer trifft öfter? Oder ihr könnt auch sagen, die treffen beide gleich oft, zum Beispiel gar nicht. Also, könnt ihr machen, könnt ihr drauf setzen. Das Ding hat Neobet exklusiv.
Ja, Kuss geht raus erstmal an Neobet wieder und die haben was ganz Spezielles für euch, liebe Stammis. Es gibt 10 Euro gratis Wettguthaben für Neukunden mit dem Code STAMMPLATZ10. Auf neobet.de oder in der App, könnt ihr da auch ganz einfach machen. Einfach bei der Registrierung auf neobet.de den Code STAMMPLATZ10 zusammen und 10 als Zahl eingeben und sofort landen 10 Euro gratis Wettguthaben ohne Einzahlung, unverbindlich und kostenlos auf deinem Wettkonto.
Ja, und Kili, Einzahlung ist ein gutes Stichwort. Zusätzlich auf die erste Einzahlung erhält man 200% Bonus bis zu 50 Euro.
Zahlt man also 25 Euro ein, bekommt man 50 Euro Wettguthaben on top. Also insgesamt 75 Euro. Alles legal und offiziell, denn Neobet hat eine deutsche Lizenz, ist also whitelisted. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de.
Werbung Ende. So, liebe Stammis, und wir hatten es euch ja angekündigt, wir reden über den HSV in dieser Folge. Einer, der seit ganz, ganz vielen Jahren ganz dicht dran ist, ist unser Bildreporter Kai-Uwe Hesse. Erstmal schön, dass du da bist, Kai-Uwe.
Hallo, gerne.
Wir wollen so ein bisschen darüber reden, warum es sehr wahrscheinlich in dieser Saison auch wieder nicht klappt mit dem Aufstieg in Liga 1. Oder hast du da noch Hoffnung?
Nein, also die Hoffnung liegt bei 0%. Man sieht ja in der zweiten Liga einen klaren Trend, wer gut drauf ist und extrem viel gewinnt. Düsseldorf und Kiel muss man da die letzten Wochen nennen. Und man sieht, wer so gut wie gar nicht gewinnt. Und das ist der HSV. Unter Steffen Baumgart hat man in 8 Spielen einen Punkteschnitt von 1,375. Und da sollte man nicht vom Aufstieg reden.
Nun ist es ja so, dass es trotzdem irgendwie noch möglich wäre, auf Platz 3 zu schielen. Wie sieht man das intern? Ich meine, wir blicken von außen drauf, sagen, das wird nichts. Hat man da noch irgendwie Hoffnung? Will man da noch alles versuchen?
Ich denke, dass man nach außen hin in öffentlichen Statements natürlich sagt, wir kämpfen bis zum letzten Moment und wir kämpfen um unsere Chance. Aber intern weiß man natürlich auch, dass der Zug abgefahren sein dürfte.
Jetzt fragen sich natürlich viele Fans, ich habe mal die sozialen Medien durchforstet, war das so schlau, der Trainerwechsel von Walter auf Baumgart? Die Spielidee der beiden, die entscheidet sich ja schon elementar, muss man sagen. Also Walter hat gerne den Ball gehabt, bei Baumgart hat man das Gefühl, boah, der wird gerne lieber ein, zwei schnelle Außen noch dazu haben, die das Ding mal in die Mitte flanken. Passt das mit dem Kader einfach nicht momentan?
Ja, also du sprichst es an. Also der Punkt ist ganz klar, der Sturm findet fast nicht mehr statt, seit Steffen Baumgart Trainer ist. Robert Glatzel, bis zu dem Zeitpunkt mit der beste Stürmer der zweiten Liga, hat seit Baumgart da ist kein Feldtor mehr geschossen, einen Elfmeter, gar nichts mehr sonst darüber hinaus. Jatta ist in 8 Spielen ohne Torbeteiligung. Dompe, der nur zu 4 Joker-Einsätzen kam, ist ohne jede Torbeteiligung, also die Offensive findet unter Baumgart nicht mehr statt.
Was ist denn wahrscheinlicher, dass man im Sommer einen Schnitt beim Kader macht und Steffen Baumgart sich seine Truppe so zusammenstellen kann, wie er das möchte, oder dass der Trainer nochmal gehen muss?
Also ich glaube, dass der HSV grundsätzlich sehr, sehr zeitnah eine Entscheidung treffen muss, wie er sich in der neuen Saison ausrichten möchte. Und das fängt natürlich ganz oben an. Der Aufsichtsrat muss kurzfristig entscheiden, machen wir mit Jonas Bolt als Sportvorstand weiter. Und das ist ja ganz klar die erste Entscheidung. Und alle anderen Entscheidungen, wer wird Trainer, welche Spieler bleiben, welche Spieler gehen, die folgen ja aus dieser Grundsatzentscheidung weiter mit Bolt oder nicht weiter mit Bolt.
Was sagt dein Gefühl da? Ich meine, zuletzt hatten wir bei Bild ja auch darüber gesprochen, dass Sebastian Kehl zumindest mal diskutiert wurde. Ist es wahrscheinlich, dass Bolt im Sommer gehen muss?
Also der Aufsichtsrat hat sich bis jetzt noch nicht geäußert und ich bin der Meinung, der Aufsichtsrat wäre am Zug, das jetzt zu tun. Denn aktuell weiß ja jeder, dass das Thema Aufstieg so gut wie erledigt ist und man könnte sich jetzt für die neue Saison richtig aufstellen. Man hätte einen gewissen Zeitvorsprung. Wenn man sagt, wir wollen mit Bolt nicht weitermachen, wir brauchen einen neuen Sportvorstand, dann wird der ja auch Zeit brauchen, weil sehr, sehr viele Bolt-Vertraute an den Schalthebeln im Verein sitzen. Man bräuchte vielleicht einen neuen Sportdirektor, man bräuchte wahrscheinlich einen neuen Nachwuchschef, weil Horst Rubesch doch sehr mit Bolt verbunden ist. Man bräuchte sicherlich dann auch ein neues Trainerteam, weil wahrscheinlich kein neuer Sportvorstand mit einem Trainer, der so statistisch so schwach performt hat, weitermachen würde. Also man müsste den HSV einfach neu aufstellen. Und da sollte man jeden Tag nutzen und der Aufsichtsrat sollte Fakten schaffen. So oder so. Ich sage nicht, dass Bolt der Falsche ist oder dass Bolt der Richtige ist, sondern ich sage einfach, der Aufsichtsrat muss halt einfach jetzt eine Entscheidung treffen.
Ja, also so verrückt das auch klingt, aber in so einer komfortablen Situation waren sie ja seit dem Abstieg nicht mehr, dass man so früh klar wusste, man spielt nächstes Jahr in Liga 2.
Eindeutig. Und das wissen auch intern alle und alle fiebern eigentlich dieser Entscheidung entgegen. Und aber der Aufsichtsrat hat sie halt nicht getroffen bis jetzt.
Was macht Steffen Baumgart für einen Eindruck auf dich? Also der ist hingekommen und alle haben gedacht, boah, jetzt läuft's, jetzt wird's klappen, der Aufstieg, da, zu dem Zeitpunkt war ja auch alles noch in Reichweite, der wird in diesem Jahr funktionieren, der muss ja auch komplett ernüchtert sein, zumal wir ja auch alle wissen, Herz hängt auch noch ein bisschen dran.
Ja, klar, er ist HSV-Fan, aber er hat es vom zweiten Spiel an halt nicht geschafft. Das erste wurde ja noch gewonnen. Er hat es vom zweiten Spiel an nicht geschafft, der Mannschaft eine Spielidee zu vermitteln, seine Spielidee zu vermitteln, gefährliche Offensivleistungen abzuliefern mit der Truppe. Da passiert halt nach vorne sehr, sehr wenig. Und gegen Kiel beispielsweise war man dann ja in über 20 Minuten in Überzahl. Es hat auch dann in Überzahl nicht mehr zum Ausgleich gereicht. Also das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Baumgart-Spiele. Vorne passiert zu wenig.
Okay, klingt für mich danach, als wären das noch spannende Wochen, auch bis zur Europameisterschaft, bis zum Saisonende noch beim HSV. Wir sind gespannt, was da passiert. Und Kai-Uwe, sobald da weißer Rauch aufsteigt und der Aufsichtsrat eine Entscheidung getroffen hat, hören wir uns auf jeden Fall wieder.
So wird's gemacht.
Ich danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.